Ja, in dieser heutigen Botschaft möchte ich auf das eingehen, was wir beim letzten Mal kurz gesehen haben, als wir das Kapitel 4 vom Galaterbrief betrachtet haben, nämlich dass Sarah, Abrahams Ehefrau, und Hagar, seine Magd, seine Sklavin, zwei Bündnisse repräsentieren. Ich lese nochmal diesen Text, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Galater 4, Abvers 21. Paulus sagt zu den Galater: Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Und das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dies ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Soweit für heute. Ja, Paulus sieht in der Geschichte von der Geburt der beiden Söhne Abrahams, Isaak und Ismael, eine Allegorie. Wir haben gesehen, was eine Allegorie ist. Und er behauptet, dass Hagar, Sarahs Magd, sowohl den Berg Sinai als auch das heutige Jerusalem repräsentiert. Dass seine Meinung nach mit seinen Kindern, das heißt mit den Israeliten, die den Messias nicht angenommen haben, in der Knechtschaft, in der Sklaverei ist. Und Paulus zieht diese Schlussfolgerung aus der Feststellung, dass Ismael nicht nach Gottes Verheißung, nicht nach dem, was Gott Abraham verheißen hatte, sondern aus Abraham fleischlichem Wunsch nach einem Sohn hervorgegangen ist. Wir wissen, Gott hatte Abraham einen Sohn versprochen und Abraham war müde zu warten und er dachte sich, ja, vielleicht muss ich die Initiative ergreifen und dafür sorgen, mit der Magd, meine Frau, dass ich ein Nachkommen bekomme. Und Paulus sagt, das war ein fleischlicher Wunsch. Dieser Sohn Ismael ist nach dem Fleisch, nach dem Willen des Menschen und nicht nach Gottes Versprechung, aus Gottes Versprechung geboren, hervorgegangen. Paulus sagt nicht, welchen Bund Sarah, die freie Frau, die legitime Frau Abrahams, ihrerseits repräsentiert. Aber man kann leicht daraus schließen, dass er die Abraham gegebene Verheißung, durch sie einen Sohn zu bekommen, mit dem neuen Bund verbindet. Er stellt eine Verbindung zwischen dem Bund, den Gott mit Abraham beschlossen hat, und dem neuen Bund in Jesus Christus. Das ist deutlich auch in diesem Galaterbrief. Ja, der Begriff Bund, auf den wir heute ein bisschen näher eingehen wollen, ist etwas, was fast 300 Mal in der Bibel vorkommt. Und deshalb ist es auch ein wichtiger Begriff. Und es ist vielen von uns vielleicht nicht ganz klar, was das bedeutet. Wir lesen das immer wieder. Deshalb wollen wir uns jetzt, sehen, was ein Bund im biblischen Sinne ist und inwiefern der mit Abraham geschlossene Bund ein Vorläufer des neuen Bundes mit Christus ist. Zuerst, was ist ein Bund? Was ist damit gemeint? Ja, vielleicht, wenn wir gefragt werden, was ist ein Bund, denken wir zuerst an den Bund der Ehe. Die Eheschließung ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau, so definiert es die Bibel. obwohl es heutzutage andere Definitionen gibt. Aber entscheidend ist, was die Bibel sagt. Und in diesem Gott, von Gott bei der Schöpfung, das geht auf die Schöpfung zurück. Ja? In diesem von Gott bei der Schöpfung gestifteten Bund versprechen die beiden Ehepartner, macht so eine kurze Wiederholung für die, die in der Ehe sind, die versprechen sich, einander treu zu sein, füreinander zu sorgen, ja, sich gegenseitig zu lieben auch. Es geht nicht nur, dass wir Pflichten erfüllen, gegen unseren Willen. Und das, bis der Tod sie scheidet. Es gibt auch Bündnisse anders als die Ehe. Es gibt Bündnisse zum Beispiel militärischer Natur. Denken vielleicht an die NATO. Die NATO ist ein Bund. Es wird als Bund definiert. Es gab vor der Wende der Warschauer Pakt. Es war auch ein Bund. In diesem Bund verpflichten sich Staaten, sich im Falle eines Angriffs gegenseitig zu verteidigen. Ein militärischer Bund. Alle Staaten sind auch, wenn sie die gleichen Rechte haben, nicht wirklich vergleichbar. Und die USA haben zum Beispiel eine viel größere Militärmacht als ein kleiner Staat wie Estland. Und diese Form des Bundes oder des Bündnisses, sagt man heute, entspricht vielleicht am ehesten dem Begriff des Bundes in der Bibel. Ja, in den Bündnissen, die früher geschlossen wurden in der Antike, in der damaligen Zeit, leisteten die Vertreter eines Volkes dem Oberherrn eines mächtigeren Volkes einen Treuschwur, einen Eid, der sich im Gegenzug der Oberherr oder der Lehnsherr, sagt man auch, er verpflichtete sich im Falle eines Angriffes des kleineren Landes die Menschen dort zu schützen. Und solche mächtige Völker, die Bünde mit oder Bündnisse mit kleineren Ländern gemacht haben, waren zum Beispiel Ägypten oder Assyrien oder Babylon. Wir sehen das immer wieder in der Geschichte Israel, dass Bünde geschlossen wurden, Verteidigungsbündnisse. Wenn man in der Ehe eine bestimmte Symmetrie sieht, dass Symmetrie heißt, dass Mann und Frau sind gleichberechtigt in diesem Bund. Es gibt nicht einer, der größer ist als der andere. Dann sind die Bündnisse, die Gott mit den Menschen schließt, eher asymmetrisch oder dissymmetrisch. Also Gott ist, wir sind nicht eigentlich mit Gott gleichberechtigt. Wir dürfen nicht denken, dass wir uns auf der gleichen Augenhöhe mit Gott befinden, wenn wir in seinen Bund eintreten. Das ist sehr wichtig, dass wir erkennen. Deshalb habe ich auch gesagt, dass diese Bündnisse, die in der Antike geschlossen wurden, mehr ein Beispiel für die Bündnisse, die Gott schließt, sind. Man kann die Heilsgeschichte nicht wirklich verstehen, wenn man diesen Begriff des Bundes nicht berücksichtigt. Denn alle Beziehungen, zumindest fast alle Beziehungen, die Gott mit uns Menschen aufbaut, basieren auf diesem Konzept des Bundes. Ihr Ziel kann in den Worten, also die Ziele dieser Bündnisse, kann in den Worten zusammengefasst werden, die sich durch die ganze Bibel ziehen. Gott will unser Gott sein und wir sollen sein Volk sein. Merken schon, das ist nicht etwas, was ich selbst erfunden habe, sondern das ist auch, was Gott sagt. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ihr merkt auch die beiden Verben. Gott will und wir sollen. Das macht deutlich, dass wir in diesem Bund nicht auf gleichen Augenhöhe sind. Ein biblischer Bund beinhaltet, wie zum Beispiel beim Bund der Ehe, Versprechungen Man verspricht irgendwas, wenn man heiratet. Es enthält auch Bestimmungen. Es ist auch mit gewissen Privilegien verbunden. Und es beinhaltet auch Verantwortlichkeiten. Es ist nicht so, dass es nur Privilegien, Vorrechte gibt. Es gibt auch Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen. In den meisten Fällen verspricht Gott Segen und im Gegenzug verpflichten wir uns Menschen, ihm zu gehorchen, ihm Treue zu leisten. Es muss unterschieden werden zwischen einem Bund, wo die Verheißungen, die Gott macht, an Bedingungen geknüpft sind, und einem Bund, bei dem die Verheißungen bedingungslos sind oder zumindest eine geringere Rolle spielen. Man spricht im ersten Fall von einem Bund der Werke, weil der Mensch etwas zu leisten hat, und im zweiten Fall von einem Bund der Gnade, weil die Gnade Gottes in diese Beziehung auch vorrangig ist. Lass uns mal schauen, zum Beispiel, was ein Bund der Werke ist. Ein Beispiel für diesen Bund ist der Bund, den Gott bei der Schöpfung geschlossen hat. Ein Bund, den er mit Adam und Eva im Garten Eden geschlossen hat. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Ihnen wurde der Auftrag erteilt, über die ganze Schöpfung zu herrschen und Gott zu vertreten. Gottes Wunsch war, dass die Menschen in einer engen Beziehung zu ihm bleiben. Gott segnete die Menschen und gewährte ihnen ewiges Leben. Es ist auch wichtig, das zu erkennen, dass in diesem Bund der Schöpfung den Menschen ewiges Leben versprochen wurde. Aber unter einer Bedingung, dass sie ihm gehorchten und nicht von der Frucht der Erkenntnis von Gut und Bösen aßen. Die ersten Menschen wurden, wie wir wissen, von Satan versucht. Sie zweifelten an Gottes Worten. Sie stellten in Frage, was Gott gesagt und angeordnet hatte, und sie übertraten seinen Bund. Und als Konsequenz wurden sie nicht nur aus diesem Garten Eden vertrieben, sondern sie verloren auch das Recht auf das ewige Leben. Das ist die dramatischste Konsequenz dieses Bundesbruchs. Von ihrem Fall wurden auch alle ihre Nachkommen betroffen, da auch sie die Folgen der Sünden ihrer Eltern zu tragen hatten. Und das spüren wir auch heute. Nachdem der Mensch den Schöpfungsbund gebrochen hat, beruhen deshalb alle neuen Bündnisse, die Gott erlässt, auf seiner Gnade. Die Gnade wird entscheiden bei den Bündnissen, die ab diesem Zeitpunkt Gott mit den Menschen schließt. Der Bund, der auf dem Berg Sinai zwischen Gott und Israel durch Moses geschlossen wurde, ist auf den ersten Blick ein Bund, in dem die Werke eine wesentliche Rolle spielen. Gott gibt Gebote, ein Gesetz, das die Israeliten auch berücksichtigen sollen, sie folgen sollen. Und in diesem Sinne erinnert dieser Bund vom Berg Sinai an den Bund im Garten Eden. Es scheint ein Bund der Werke zu sein. Bemerkenswert ist jedoch, dass er auch auf der Gnade Gottes beruht, denn der Herr erinnert gleich zu Beginn daran, dass er derjenige ist, der Israel aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Das wird ganz am Anfang gesagt, als Gott seine Gebote gibt. Er sagt, ich gebe dir Gebote, die du folgen sollst, aber ich erinnere dich daran, dass ich derjenige, der dich gerettet hat aus Ägypten. Und das zeigt schon, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass diese Beziehung, auf die er mit Israel eingeht, auf seine Gnade beruht. Tatsächlich müssen wir den Bund vom Sinai, der auf dem Gesetz beruht, ja, das ist entscheidend, als eine Erinnerung an die Anforderungen verstehen, die Gott verlangt, um das ewige Leben zu erlangen. In Römer 5 zum Beispiel scheint Paulus anzudeuten, dass der Schöpfungsbund immer noch in Kraft ist, obwohl er gebrochen wurde von den ersten Menschen. Da wir von Adam nicht nur seine gefallene Natur erben, sondern auch wie er aufgrund unserer eigenen Sünden sterben müssen. Paulus scheint, und das ist sehr wichtig hier, wir wollen nicht die Erbsünde überbetonen, weil er sagt, die Menschen sterben auch aufgrund ihrer eigenen Sünden, nicht weil Adam gesündigt hat. Sie tragen die Folgen davon, aber sie sterben, sie werden von einer ewigen Gemeinschaft mit Gott getrennt, dadurch, dass sie sündigen, so wie die Vorfahren, ihre Vorfahren, Adam und Eva. Das Moralgesetz Gottes hat also einen pädagogischen Wert. Das haben wir auch gesehen, daran erinnert auch Paulus im Galaterbrief. Das Gesetz hat einen pädagogischen Wert. Das ist ein Lehrmeister, ein Schulmeister, der uns daran erinnert, dass wir etwas zu leisten haben, dass wir an Gottes Gebote gebunden werden. Aber es erinnert uns auch leider, dass wir unter dem Fluch des Bundes stehen, wenn wir nicht halten, was das Gesetz vorschreibt. Und dass wir nur durch vollkommenen Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes ewiges Leben erben können. Gott sagt zum Beispiel in 5. Mose 30, Vers 19, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Diese Worte sind nicht nur an das Volk Israel gerichtet. Ihnen wird nicht nur versprochen, okay, ihr seid jetzt vor dem verheißenen Land und ihr sollt, wenn ihr Segen von Gott empfangen wollt, euch an diese Dinge halten. Sondern diese Worte gelten auch für uns. Indem Gott uns seine Gebote gibt, stellt er uns vor dieser Wahl. Leben und Tod zu wählen. Segen und Fluch werden auch vorgelegt. Und wir sind dazu aufgefordert, weil wir verantwortliche Wesen sind, das Leben zu suchen. Ja, wir kommen jetzt zum dem Gnadenbund, was ein Gnadenbund ist. Ich denke, das beste Beispiel für den Bund der Gnade ist natürlich der neue Bund, den Gott in Jesus Christus geschlossen hat. In diesem Bund stehen nicht die Werke, sondern der Glaube im Mittelpunkt. Deshalb sagt auch Paulus, wir sind nicht durch unsere Werke, unsere Taten vor Gott gerechtfertigt, sondern durch den Glauben aus der Gnade Gottes. Epheserbrief sagt, betont in aller erster Linie, dass das ein Ausdruck der Gnade Gottes, dass wir durch den Glauben gerettet werden können. Und der Bund mit Abraham, der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, ist ebenso wie der neue Bund ein Bund, bei dem der Glaube im Vordergrund steht. Es wäre nicht richtig, es wäre unzutreffend zu sagen, dass es sich um einen bedingungslosen Bund handelt, denn auch im Gnadenbund gibt es Bedingungen zu erfüllen. Aber die menschlichen Werke spielen in einem Gnadenbund nicht die erste Rolle. Und der Abschluss dieses Bundes mit Abraham wird in 1. Mose 15 beschrieben. Und jetzt wollen wir uns kurz dieses Text anschauen. Ich will das Kapitel lesen. Ich bitte euch, falls ihr eine Bibel habt, auch sie in 1. Mose Kapitel 15 aufzuschlagen. Erste Mose 15, ab Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in eine Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihm. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und eine große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, die Rede ist von Gott natürlich, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem die sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollten in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Same habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Ethiter, die Pheresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girgasiter und die Jebusiter. Ja, Vers 1. Gott sagt zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. In Kapitel 14, ein Kapitel davor, wird uns berichten, wie Abraham seinen Neffen Lot und die Bewohner der Stadt Sodom befreite und wie er die Könige besiegte, die das Land Kanaan überfallen hatten. Abraham verzichtet dabei auf eine Belohnung. Der König von Sodom will ihm eine Belohnung schenken. Er sagt, nimm einen Teil der Beute für dich. Abraham verzichtet auf diese Belohnung. Er muss auch die Rache seiner Feinde fürchten. Er hat sie zwar besiegt, aber es ist nicht gesagt, dass sie wiederkommen und sich rächen wollen. Deshalb muss Abraham in der Angst leben, dass in der Zukunft diese mächtigen Könige sich rächen wollen. Die Verheißung Gottes im Kapitel 15, Vers 1 bezieht sich darauf. Es ist eine Verheißung, die Gott ihm gibt, indem er sagt, Abraham, hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Schild. Ich werde dich beschützen gegen diese Könige und gegen alle deine Feinde. Und Abraham hat auch die Belohnung verzichtet. Gott sagt hier, du hast auf diese Belohnung verzichtet. Aber ich bin dein großer Lohn, Abraham. Ich bin dein Lohn. Abraham ist nicht an einem materiellen Segen interessiert. Wir wissen, dass er reich war. Er hatte alles, was man sich wünschen konnte. Deshalb interessieren ihn reiche materielle Dinge überhaupt nicht. Was sein Herz begehrte in Wirklichkeit, was er nicht hatte, ist ein Kind. Er wollte unbedingt einen Sohn haben. Doch Gott versichert ihm, dass er ihm tatsächlich eine solche Belohnung verspricht. Wenn er sagt, ich bin dein Lohn, er meint, ich habe deinen Wunsch, ich kenne deinen Wunsch. Glaub mir, ich werde dir einen Sohn, das hatte auch Gott schon versprochen, ich werde dir einen Sohn geben. Wir lesen im Vers 5, dass Gott ihn hinausführte und sprach, Vers 5, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Man kann im gesamten Himmel bei reiner Luft circa 6000 Sterne mit bloßen Augen sehen. Und von einem festen Standpunkt aus sind das rund 3000 Sterne. Können nicht die Sterne sehen, die im südlichen Hemisphäre sind. Gott deutet an, dass man nicht alle Sterne zählen kann. Das bedeutet, dass das Universum viel, viel größer ist als das, was wir uns vorstellen können und was die Menschen sich damals auch vorgestellt hatten. Die Botschaft, die Gott an Abraham richtet, geht über den bloßen Vergleich hinaus. Was der Herr Abraham zu verstehen geben will, indem er ihm sagt, versuch mal die Sterne des Himmels zu zählen, ist, dass es für den Schöpfer des Himmels und der Erde eine Kleinigkeit ist, ihm im Alter ein Kind zu schenken. Der, der alles erschaffen hat, kann auch alten Menschen ein Kind in ihrem Alter geben. Und da lesen wir, dass Abraham dem Herrn glaubte. Abraham schenkte dem Herrn Glauben und das rechnete ihm der Herr als Gerechtigkeit an. Ein sehr, sehr wichtiger Satz, den wir hier lesen. Dieser Satz ist extrem wichtig, denn er zeigt, was rettende Glaube ist. Die Form des hebräischen Verbs hier, das für Glauben verwendet wird, unterstreicht, dass Abraham aufgrund seiner früheren Erfahrung, aufgrund der Erfahrung, die er mit Gott gemacht hatte, dass er Gott für besonders vertrauenswürdig hielt. Das ist, was hier gemeint ist. Abraham hielt Gott für vertrauenswürdig, weil aus seiner Erfahrung er wusste, dass Gott ein Gott ist, der sein Wort hält. Es ist nicht so zu verstehen, dass Abraham sich nur an die Worte klammerte, die der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er konzentrierte sich nicht auf die Worte, sondern dass er sein Vertrauen auf Gott selbst setzt. Sein Vertrauen setzte er auf Gott selbst. Könnte man sagen, okay, Gott sagt was, ich glaube das, was er sagt. Aber hier ist der Schwerpunkt liegt darauf, dass Abraham Gott vertraute. Gott hatte auch versprochen, er selbst wäre Abrahams großer Lohn. Er verspricht nicht nur einen Lohn, sondern er sagt, ich, der Herr, bin dein Lohn. Und Abraham glaubte Gott. Was über Abrahams Gerechtigkeit hier gesagt wird, ist auch deshalb so interessant, weil es uns hilft, den Begriff der Rechtfertigung im Neuen Testament besser zu verstehen. Es ist nicht umsonst, dass Paulus sich auf diese Aussage bezieht. Und das hilft uns auch zu verstehen, wie Gerechtigkeit durch den Glauben angerechnet werden kann. In Hebräischen ist die Bedeutung von Vers 6, ich lese es nochmal, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, Gott, ihm als Gerechtigkeit an. Im Hebräischen ist die Bedeutung von diesem Vers 6, dass Gott Abrahams Glauben als eine gerechte Tat betrachtete. Gott betrachtete den Glauben Abraham als eine gerechte Tat. Und aufgrund dieser Tat, er die ganze Person, den ganzen Mensch Abrahams als gerecht ansah. Ihr seht hier, also weil Abraham diesen Glauben zeigte, betrachtete ihn Gott als gerecht. Es ist eine Identifikation zwischen dem, was er glaubte, und dem, was er ist in Wirklichkeit in den Augen Gottes. Was dann folgt, ist sehr wichtig. Nachdem Gott Abraham aufgrund seines Glaubens als gerecht anerkannt hat, erneuert er sein Versprechen, ihm das Land zu geben. Lesen unmittelbar nach dieser Aussage. Gott sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, und dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Diese Verheißung scheint weit über die Erwartung Abrahams hinauszugehen, der sich bereits als vollkommen zufrieden sieht, wenn Gott ihm einen Sohn schenkt. Abraham erwartet nicht mehr, als einen Sohn zu haben, aber Gott verspricht ihm dieses ganze Land. Gott hatte ihm das Beispiel des Sternenhimmels gegeben. Nun scheint Abraham um eine weitere Garantie im Hinblick auf die Erfüllung dieses neuen Versprechens zu bitten. Denn Gott verspricht das Land nicht nur seinen Nachkommen, sondern auch ihm selbst. Wir müssen uns auch vorstellen, vor welchem Dilemma Abraham stand hier. Also er versteht, Gott will ihm ein Nachkommen geben, und seine Nachkommenschaft, also seine Kinder, die Kinder seiner Kinder, werden dieses Land erben. Aber Gott verspricht ihm auch das Land. Gott verspricht Abraham das Land. Und Abraham denkt, ja, wie kann es denn möglich sein? Also da wohnen Menschen da drin, und wie kann ich selbst dieses Land in Besitz nehmen, wenn diese Menschen da sind? Das scheint im Abraham eine Unmöglichkeit zu sein, was Gott hier verspricht. Gott hat ihm auch erklärt, dass wie das passieren wird, wie seine Nachkommen das Land zum Erbbesitz auch bekommen werden. Es wird noch 400 Jahre dauern. Aber trotzdem gilt diese Verheißung. Abraham sagt: Ich werde dir dieses Land geben. Der Hebräerbrief lehrt, dass Abraham, da er das versprochene Land zu seinen Lebzeiten nicht erhalten konnte, nach einer besseren, und das heißt nach einer himmlischen Heimat, strebte. Er verstand, dass das, was Gott ihm versprach, weit mehr als ein irdisches Erbe war. Ja, die Erfüllung einer solchen Verheißung, das heißt einen himmlischen Erbbesitz zu bekommen, ist jedoch, wie wir gesehen haben, sehr problematisch. Da Gott nicht nur Glauben, sondern auch eine vollkommene, objektive Gerechtigkeit verlangt, die kein Mensch hervorbringen kann. Das sollte Gott auch später den Nachkommen Abrahams klar machen, indem er ihnen am Berg Sinai einen Bund auferlegte, der an die Bedingungen im Garten Eden erinnerte. Und in diesem Bund, im Bund vom Berg Sinai, heißt es, 5. Mose 27, Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht hält, indem er sie tut. Sehen, welcher Fluch auf die Menschen kommt, die die Gebote nicht halten. Und in 3. Mose 18, Vers 5, ihr sollt meine Satzungen und meine Rechtbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Es ist nicht nur gesagt hier, ihr werdet Segen empfangen, wenn ihr das tut, was das Gesetz verlangt, sondern das Leben habt ihr nur, wenn ihr das tut, was ich euch vorschreibe, sagt Gott. Das ist auch ein Problem. Abraham bekommt die Verheißung des ewigen Lebens, aber er weiß ganz genau, weil er wahrscheinlich die Schöpfungsgeschichte kannte, nicht nur Mose kannte sie, dass der Mensch ein Problem mit Gott hat, dass er von Gott getrennt ist. Die Lösung für dieses Problem wird Abraham jedoch durch den Bund erklärt, nahegelegt, den Gott an jedem Tag mit ihm schließen wird und der den neuen Bund in Jesus Christus auch vorwegnimmt. Gott verlangt von Abraham, dass er tue, was wir in den Versen 9 und 10 lesen. Ich lese nochmal. Er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Gott erklärt ihm dann, was in der Zukunft mit seinen leiblichen Nachkommen geschehen soll. Und das ist die Folge von dem Bund, was wir hier lesen. Die Voraussetzung für das, was Gott verheißt, ist der Bund, der jetzt gerade geschlossen wird. Wichtig für uns ist das, was wir in Vers 17 lesen. Vers 17: Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Müssen wir uns vorstellen, was uns hier beschrieben wird, muss gruselig gewesen sein. Also wir spüren eine ganz komische Atmosphäre hier. Erstens kommen Raubvögel, die Tiere fressen wollen, und Abraham muss sie verscheuchen. Dann kommt eine Finsternis und er schläft ein und dann wacht er auf und kriegt richtig einen Schreck hier. So eine furchtbare Atmosphäre, die uns hier beschrieben wird. Vers 17, es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Um dies zu verstehen, müssen wir wissen, mit welcher Zeremonie Bündnisse in alter Zeit geschlossen wurden. Wenn ein Bündnis geschlossen wurde, sprach man davon, einen Bund zu schneiden. Sagt also der Bund auf Hebräisch, das ist Brit. Und viele denken, Brit Mila zum Beispiel hat mit der Beschneidung zu tun und das hat damit zu tun. Aber ich glaube es nicht, das ist die Bedeutung, sondern es hat damit zu tun, dass Brit von einem anderen Verb kommt, der heißt also Gemeinschaft, ein gemeinsames Mahl auch zu teilen. Das sehen wir auch zum Beispiel in Psalm 23. Wenn Gott dem David verspricht, wenn David sagt, du stellst einen Tisch vor meinen Feinden, da wurde auch ein Festmahl organisiert bei einem Bund. Aber man sagte, ein Bund wird geschnitten. Nicht ein Bund wird geschlossen, sondern ein Bund wird geschnitten. Und das weist auf diese Zeremonie hin. Die Parteien gelobten bei einem Bund, ihren Verpflichtungen nachzukommen, indem sie zwischen den Teilen eines oder mehreren halbierten Tiere hindurchgehen mussten. Komische Sitte, aber das wurde so damals geregelt. Und was bedeutete das? Das bedeutete ganz einfach, dass ihnen das gleiche Schicksal drohte, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkamen. Also wie diese Tiere geschnitten wurden, zerteilt wurden, dann also drohte das gleiche Schicksal den Menschen, die sich an die Verpflichtungen des Bundes nicht hielten. Ein Beispiel für diesen Brauch finden wir zum Beispiel in Jeremia 34, die Verse 18 und 20 bis 20, wo es um die Befreiung der hebräischen Sklaven im Jubeljahr geht. Ihr wisst, dass die Juden verpflichtet wurden, im Jubeljahr jede 49 Jahre die hebräischen Sklaven zu befreien. Und damals haben die Israeliten sich nicht daran gehalten. Wahrscheinlich, weil sie dachten, also es sind die Babylonier vor der Tür und wenn wir das noch machen, da werden wir noch ärmer und das machen wir nicht. Das heißt, sie vertrauten Gott nicht. Und Gott ist sehr zornig darüber. Und er sagt hier durch den Prophet Jeremia, Jeremia 34, und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen, als sie das Kalb zerteilten und zwischen seinen beiden Hälften hindurchgingen, die Fürsten Judas und die Fürsten von Jerusalem, die Kämmerer und die Priester und das ganze Volk des Landes, so viele von ihnen zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind, ich will sie in die Hände ihrer Feinde geben und die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten, sodass ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zur Speise dienen. Wir sehen hier, mit welchem Fluch es verbunden wurde. Hier wird in der Geschichte von Abraham wird nicht gesagt, dass Abraham selbst zwischen den Stücken der Tiere hindurchgehen musste. Gott verlangt das nicht von ihm. Nur Gott tut das in der Gestalt dieser Feuerfackel. Diese Feuerfackel steht für Gott selbst. Und das bedeutet, was wir hier lesen, dass Gott sich damals bei diesem Ereignis einseitig verpflichtet hat, die Forderung des Bundes inklusive des Fluches auf sich zu nehmen. Gott nimmt die ganzen Verpflichtungen auf sich. Und die Frage ist, ist das im Laufe der Geschichte passiert, dass Gott die Folgen des Fluches auf sich nehmen musste? Die Antwort finden wir im Neuen Testament im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Liebe Geschwister, Jesus Christus ist nicht nur der neue Adam, der durch seinen vollkommenen Gehorsam die Bedingung des ersten Bundes der Werke erfüllt. Er ist auch derjenige, der den Fluch, der auf die ganze Menschheit gekommen war, auf sich nahm, als er am Kreuz starb. Das, was wir hier lesen, erfüllte sich am Kreuz, als Jesus für unsere Sünden starb. Und Paulus betont in Römer 15, dass Jesus Christus ein Diener der Juden geworden ist, um Gottes Treue zu bezeugen. Denn durch ihn hat Gott die Zusage eingelöst, sagt Paulus, die er Abraham gegeben hatte. Alle Völker der Erben, fügt Paulus hinzu, dürfen auch ihre Hoffnung auf Jesus setzen und sich mit seinem Volk freuen. Und deshalb kann auch Paulus in Galater 4, wir kommen zu unserem Text zurück, Galater 4, Vers 28 sagen, wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Galaterbrief lehrt, dass wir nicht durch unsere Anstrengungen, alles, was wir leisten, und wir sind Menschen, die ganz besonders in dieser Gesellschaft gefordert, immer wieder gefordert werden, etwas zu leisten. Wir müssen beweisen, dass wir das können, dass wir das machen und so weiter. Die Leistungen, die verlangt werden von uns, steigen immer wieder und wir sind so beeinflusst davon, dass wir denken, das soll das Gleiche sein mit Gott. Nein, nicht durch unsere Anstrengungen, guten Vorsätzen werden wir vor Gott gerecht, sondern nur in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Und wenn Gott durch seinen Geist in uns lebt, können wir das tun, was Gott gefällt, was ihm wohlgefällig ist. Und Paulus schreibt deshalb im Epheser 3, die Verse 17 bis 19. Es ist ein Wunsch, den er an die Christen richtet. Christus, sagt er, wohne durch den Glauben in euren Herzen, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Das sind wunderbare Worte, die wir hier lesen in Epheser 3. Wie wir es während der Gemeindefreizeit gelernt haben und wie uns diese Raummaße, die hier beschrieben werden, hier, wenn es um die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe geht, das ruft uns, ruft in Erinnerung, dass wir als Gemeinde der Tempel des lebendigen Gottes sind. Es sind hier die Maßen eines Tempels, die beschrieben werden. Aber das ist kein materieller Tempel, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist die Gemeinde, das sind wir im Einzelnen, aber auch als Leib, die Gemeinde. In dem Maßen, wie die lebendigen Steine, die wir sind, durch Liebe miteinander verbunden sind, wird dieser Tempel Gottes größer und größer und mit Christus selbst gefüllt zur Ehre des Vaters. Christus hat den Grundstein gelegt, als er sein Leben für uns gegeben hat. Und deshalb wollen wir ihm ganz dankbar sein. Und wir wollen wirklich an ihn denken und ihm die Ehre geben und durch ihn auch unserem Vater. Amen.